Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe »Wenn man die Wahl hat, Aufklärung über Demokratie« haben wir uns vorgenommen in diesem Semester. Jenseits der Tagespolitik, so aktuell sie auch mal wieder ist, versuchen wir ein bisschen Hintergründiges zu präsentieren, um womöglich das Demokratieverständnis in aufklärerischer Manier zu erhöhen, wie es unsere Art ist. Mein Name ist Volker Friedrich. Ich lehre an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik und organisiere für Sie Semester um Semester diese Vortragsreihen im Studium Generale am Montagabend. Wenn Sie interessiert, was in dieser Semester-Soap früher so schon war und geschah, und Sie sich ein Charakterprofil der handelnden Person entwickeln wollen, dann schauen Sie mal ins Internet auf die Seiten der Hochschule Konstanz. Da finden Sie über 200 Vorträge der letzten Semester inzwischen in Ton archiviert und alles für lau. Sie können das einfach so quasi umsonst mitnehmen. Wo genau Sie das finden, steht in diesen berückend schönen Faltkärtchen. Da ist die Internetadresse festgehalten und dann können Sie loslegen und sich die Nächte, die Schlaflosen versüßen mit den Vorträgen aus dieser Reihe. Nicht nur montags abends können Sie das dann hören, sondern auch dienstags, mittwochs, donnerstags, freitags, samstags und sonntags. Das war der Werbeblock. Nun, wen haben wir heute zu Gast? Wir haben zu Gast Professor Dr. Dr. Klaas Rüsing. Er kommt von der Universität Würzburg zu uns, ist ein promovierter und habilitierter Theologe und ein promovierter Philosoph, hat den Hang zu schreiben, und zwar in einem Tempo, wie andere es nicht lesen können. Ein Mensch, der schneller Manier auch noch gute Literatur absondert. Das ist noch unverschämter, als einfach nur viel zu schreiben, auch noch gut viel zu schreiben, ist wirklich unverschämt, aber der Mann kann es. Und zwar sowohl in seiner Disziplin, vor kurzem erschien zum Beispiel eine gefühlt 900, aber in real glaube ich nur 600 Seiten starke Ethik, die dann auch noch es leistet, einen eigenen Ansatz zu entwickeln, über den er hier auch schon mal ein paar Worte gesprochen hat. Und nicht, dass es ihm genügte, mit der Wissenschaft Schabernack zu spielen. Er publiziert auch als Romancier und als Theaterautor. Ich glaube, kann es sein, 13 Romane sind erschienen und dann auch übersetzt und so weiter und so fort. Also ein Mann mit viel Freizeit, wie Sie merken. Theologen haben Zeit, heutzutage noch mehr als je zuvor, können sich dann auch solchen Fragen wie dem heutigen Abend zuwenden. Herr Rüsing wird uns was erzählen über Elitismus. Und wer könnte das besser als er, wie wir gerade erfahren haben? Im Nachgang können Sie wieder in die Diskussion einsteigen und Fragen stellen, aber jetzt erstmal lauschen wir, was Herr Rüsing über den Elitismus und die Demokratie zu sagen weiß. Viel Vergnügen.
Ja, lieber Volker, vielen Dank für deine ideale Einleitung. Ich habe in der Tat 3 Doktortitel, dafür muss ich mich jetzt schon mal entschuldigen. Das habe ich nicht aus eigenem Interesse getan, sondern weil meine Mutter das von mir erwartet hat. Deshalb bin ich da fein raus. Meine Damen und Herren, mit diesen 3 Doktortiteln ist es nun so, dass ich damit ungeeignet wäre, SPD-Kanzlerkandidat zu werden. Denn, wie Sie alle sich erinnern, war eins der bestechendsten Charakteristika für die Performance von St. Martin, dass er kein Abitur hat, sondern Buchhändler ist und auch sonst einige Krisen im Leben erfolgreich überstanden hat. Das hat die SPD so überzeugt, dass man ihm 100% der Stimmen gegeben hat. Das hat nicht mal der Ostblock je hinbekommen. Also, daran merken Sie, deshalb sage ich das, seit gestern Abend überlegen alle, die gewählt haben, ob das wohl richtig war, was Sie da gewählt haben, aber gleichwohl steht es tatsächlich für eine momentan intellektuelle Stimmung, die im Land doch kursiert. Ich würde es so beschreiben: Wer heute schick ist, der betreibt Elitenbashing. Ja, also die Elite steht vor dem Kadi. Wer elitär ist, gilt mehr oder minder schon verdächtig. Umso verdächtiger, dass die SPD da mitmacht. Das ist zunächst einfach nur eine Bemerkung, dass momentan überall in den Zeitungen dieses zumindest auch reflektiert wird und auch die Presse steht unter Elitismusverdacht. Auch das ist zunächst einmal überraschend. Eine zweite Bemerkung zum Beginn. Durchaus parallel zu diesem Elitenbashing ist eine neue Angst vor Unübersichtlichkeit gekommen. Ich will Ihnen das an einem Beispiel kurz erläutern. Eine Erfahrung, die Sie machen können, dann müssen Sie das schöne Konstanz nur mal kurz verlassen und Richtung Marburg fahren. Ihre Dekanin, habe ich gehört, ist für Architektur zuständig. Wenn Sie da noch nicht waren, Frau Dekanin, da müssen Sie hin nach Marburg. Dort ist in der Unterstadt ein sage und schreibe 18.000 Quadratmeter große Bibliothek gebaut worden, die sich wie eine Art Wissenswurm durch die Unterstadt schlängelt, zwischen Kirche und Botanischem Garten, zwischen Bethaus und Naturreligion, steht dieses Riesenteil. Der Architekt übrigens heißt Sinnig, das fand ich interessant, ein idealer Name für einen Architekten. Sinnig, 18.000 Quadratmeter Fläche für Bücher und 2,5 Millionen Bücher werden dort gehortet. Wer sich das nur einmal vorstellt, wird erschaudern, ob dieses dort gebunkerten Wissens. Und gleichzeitig taucht sofort die Frage auf, lässt sich eigentlich aus diesen 2,5 Millionen Büchern vielleicht auch ein Buch destillieren, was uns doch bitte einmal, oder in zwei Büchern von mir aus, in zwei Büchern einmal die Naturwissenschaft erklärt und in einem anderen Buch vielleicht das, was wir Lebenskunst im weitesten Sinne nennen. Also, es ist der Ruf doch klar nach Orientierung und Vereinfachung. Klar und einfach. Das traut sich heute kaum jemand zu sagen, weil es sofort als Unterkomplex verschrieben ist. Das sind die zwei Brennpunkte, auf die ich mich hier konzentrieren will, dass man sagen muss, vielleicht brauchen wir in unserer Wissensgesellschaft immer wieder so etwas wie kreative Verdichtungen auf Einfachheit hin, ohne sofort wiederum gebasht zu werden, dass man unterkomplex sei. Der Begriff Elite, meine Damen und Herren, kommt eigentlich erst im 17. Jahrhundert auf, kommt von ex legere, also auslesen, eine Auslese, das heißt schon jemand, der besser ist als der Rest. Sie können im Grunde genommen drei Begriffe jetzt kurz in Ihrem Hirn auflisten, an denen man sich sehr viel deutlich machen kann. Eine Werteelite, eine Funktionselite und eine Leistungselite. Eine Werteelite ist zunächst etwas, was dem Elitenbegriff vorausging, nämlich Kultus und Adel. Der Elitenbegriff seltsamerweise selbst ist schon eine Verarbeitung dieses alten Wertmodells, die eigentlich höher standen in der Deutung der Gesellschaft. Wie verhält es sich nun mit der Funktionselite? Da würden wir doch zunächst einmal sagen, der Begriff ist unproblematisch. Im Unterschied zur Werteelite, die mit unserem neuzeitlichen Verständnis von Würde und Gleichheit der Menschen doch nun so gar nicht zusammengeht. Nun würde man sagen, Funktionselite ist kein Problem. Das ist jemand, der einen bestimmten Job erledigt, für den er auch ausgebildet ist und er unterstellt sich dieser Funktion. Da haben Sie nicht mit einer Werteabstufung zu tun, sondern jemand, wird in diesen Job hineingerufen und wir gehen mal davon aus, dass das Auswahlkriterium transparent war und alles mit rechten Dingen zuging. Beim dritten Begriff merken Sie schon, oh, es wird wieder schwierig. Leistungselite, so würde ich doch zunächst einmal sagen, ist nur ein versteckter Begriff, um so etwas wie alte Werteelite doch hintenrum wieder einzuführen. Weil mit diesem Begriff gerne Boni, Privatchauffeure und alles andere verteidigt wird. Und es ist sehr die Frage, ob der Begriff Leistungselite wirklich nicht genau dieses tut, eine Art, wie ich es nennen würde, Coverbegriff, der das andere wieder aufnimmt. Das nur so vorab, damit Sie mal kurz wissen, wie steht es eigentlich um den Elitenbegriff? Was hat das nun auch noch alles mit Demokratie zu tun? Und warum versucht gerade nun auch noch ein Theologe darüber irgendetwas zu sagen? Sie wissen, Theologie ist diese seltsame Wissenschaft. Wir können zu allem etwas sagen, nur nicht kompetent. Ja, wir sind, wenn Sie so wollen, Generaldilettanten. Ist auch ein schöner Job. Ob das schon wieder Elite ist, ist eine andere Frage. Ich will drei Punkte mit Ihnen heute durchdenken. Und zwar, das ahnen Sie schon als Theologe, es wird jetzt eine kurze historische Reminiszenz geben, 2017. Das kann ich mir nicht verkneifen, auch bei dem Thema nicht verkneifen. Ich muss einmal etwas zu diesem etwas beleibten Herrn aus Wittenberg sagen, nämlich Martin Luther. Und warum bei ihm tatsächlich die Elitenfrage, obwohl es den Begriff noch gar nicht gegeben hat, gleichwohl zentral steht. Als These vorweg, Luther ist ein Elitenbäscher avant la lettre. Also er hat bereits Elitenbashing betrieben und auch umgesetzt, als es den Begriff noch gar nicht gab. Ein zweiter Punkt, dann möchte ich kurz mit Ihnen sprechen über einen Begriff, der in den letzten Jahren immer stärker ins Zentrum der Debatte gerückt worden ist. Ein Begriff aus dem Griechischen, ich traue mich nicht, diese schönen Zeichnungen hier zu verhunzen, Paresia, bleib sitzen, Volker, Paresia, P-A-R-R und H-E-S-I-A, Paresia, wir werden sehen, was das im Einzelnen heißt. Ein Begriff, der lange nicht en vogue war, manchmal ist es so, Begriffe schlafen und plötzlich werden sie wachgeküsst. Es gab zwei, ein Phänomenologe aus Kiel, Hermann Schmitz war es, und natürlich hochberühmt, die letzte Vorlesung von Michel Foucault am Collège de France war es, der diesen Begriff ins Zentrum der Überlegungen setzte. Von dort her werden wir, meine Damen und Herren, dann noch kurz überlegen, ob Paresia vielleicht doch so etwas ist, wie eine Versuchung zum Populismus. Ich will es einmal sofort vorsichtig formulieren. Paresia heißt Mut zur Wahrheit gegen gängige Meinungen. Tendiert das nicht immer schon zu Populismus? Darüber werden wir reden, sodass wir dann auch einen konstruktiven Begriff haben von Populismus. Und schließlich würde ich noch einmal kurz darauf zu sprechen kommen, dass bestimmte Emanzipationsbestrebungen, die mit Luther losgegangen sind, eigentlich heute ein Niveau von Freiheit impliziert, das wir selbstbewusst auch vertreten sollten. Also Sie merken, für einen Protestanten ist eigentlich Stolz eher die verkehrte Haltung. Man erwartet immer Demut, aber ich finde, die protestantische Freiheitsgeschichte ist doch eine so großartige Freiheitsgeschichte, dass sie in der Tat auch im politischen Kontext gar nicht genug gefeiert werden kann. Beginnen wir unspektakulär, ich muss jetzt mal meine Uhr rausholen, beginnen wir unspektakulär mit erstens Luther, meine Damen und Herren, als Elitenbäscher. Sie kennen alle die Kontexte inzwischen, es ist so viel bereits über Luther geredet worden. Was ist die zentrale Einsicht, die er gehabt hat? Ich würde es so deuten, die zentrale Einsicht war, nachdem er sich zunächst am Ablasswesen abgearbeitet hat, Sie erinnern sich, das Ablasswesen war eine freundliche Übernahme des bargeldlosen Zahlungsverkehrs in Italien. Denn ein Ablass war nichts anderes, als sie zeichneten so eine Art Anleihe auf den Schatz der guten Werke, die durch die Heiligen angelegt worden sind im Himmel. Und wenn sie das dann zeichneten, dann waren sie Aktionär. Aktionär dieser Aktie, was sollte es bringen? Die Vorhölle wurde ihnen in großen Stücken damit erlassen. Nicht die Sünden, aber die Läuterung wurde ihnen ein Stück weit erlassen. Und Sie können sagen, Luther war der Anwalt der Kleinaktionäre, der gesagt hat, im Grunde genommen ist das wirklich Schmonzes, was die da treiben. Und vor allen Dingen, und da geht es schon los, es ist auch nicht biblisch. Was Luther dann macht, und das ist nun auch für die Demokratiebewegung interessant, es wird immer wieder gesagt, Luther und Demokratie, Vorsicht, Vorsicht. Das ist schon richtig. Und glaube doch sagen zu können, dass er in einer entscheidenden Hinsicht etwas getan hat, was für die Demokratie unabdingbar ist. Und zwar, ich will es so beschreiben, Luther hat irgendwann gesehen, was ist die Malaise der Institution katholische Kirche. Die Malaise der Institution katholische Kirche ist genau die, dort sitzen, das war wahrscheinlich jetzt der Papst, dort sitzen Eliten, die horten ihr Wissen in einer Sprache, die die Masse nicht versteht. Und zwar dieses Wissen in einer großen Breite, in großen Bibliotheken. Und was macht Luther? Luther wäscht diese Eliten und er demokratisiert die Sprache, in der Wissen transportiert wird, indem er so etwas wie die neue Hochsprache erfindet. Es hat, bevor das jemand sagt, es hat Bibelübersetzungen vor Luther gegeben, die lesen sich aber so, als hätte gerade einer das Graeculum mühsam bestanden, also sprachlich wirklich sehr, sehr ungelenk. Was macht Luther? Luther, das ist jetzt nun ein, wenn Sie so wollen, wirklich schon fast ein bisschen angeschimmeltes Wort. Er schaut dem Volke aufs Maul. Warum? Um gewissermaßen die Sprachkraft, die im Volke da ist, auch für sein Projekt der Bibelübersetzung zu übernehmen. Er erfindet also, er ersetzt insofern ein Stück weit die Hochsprache und macht sie damit kräftiger in ihrer ursprünglichen Dynamis, in ihrer ursprünglichen Kraft. Also es ist eine Verkräftigung tatsächlich der deutschen Hochsprache. Dazu kommt, das ist jetzt, muss ich sehr knapp Ihnen sagen, ein zweiter Gag, der aber ganz wichtig ist. Worin bestand die Kunst des mittelalterlichen klerikalen Wissens? Sie bestand darin, in jedem Wort der Bibel einen vierfachen Sinn zu vermuten und da fröhlich drauf loszuinterpretieren. Es gibt, das sage ich Ihnen jetzt ganz knapp, Gott sei Dank müssen Sie keine Klausur schreiben von dem, was ich hier sage, ganz knapp, es gibt den sogenannten Literalsinn, also den wörtlichen, den historischen Sinn. Dann gibt es so etwas wie den typologischen Sinn, also das, was wir Dogmatik nennen. Dann gibt es den tropologischen Sinn und den anagogischen Sinn. Ich sage Ihnen das mal ganz schnell, wie das geht. Sie haben das Wort Jerusalem. Jerusalem im Literalsinn ist die Stadt Jerusalem. Dann im typologischen Sinne, also in der Dogmatik, steht Jerusalem für die Kirche. Jetzt der dritte, der sogenannte tropologische Sinn. Das ist, wenn Sie so wollen, der ethische Sinn. Da bedeutet Jerusalem die menschliche Seele. Und jetzt haben wir noch den anagogischen Sinn, also das, was gewissermaßen aufs Ende zielt, auf die Eschatologie, auf die Lehre von den letzten Dingen. Dann bedeutet Jerusalem das himmlische Jerusalem. In dieser Vierfachheit haben die drauf losinterpretiert und einen Wust von Literatur produziert. Und jetzt, das ist wirklich eine spannende Sache, verkürzt der Luther diese vier Es gibt bereits die ersten Aufstände, weil es zu elitär war, was ich jetzt gesagt habe. Er verkürzt den vierfachen Schriftsinn auf einen Schriftsinn. Er sagt, wir können alles vergessen, es zählt nur der Literalsinn. Also der geschichtliche Sinn, was Gott gemacht hat. Ja? Alles andere ist völlig unwichtig, muss der Mensch gar nicht wissen. Es reicht, wenn wir die Heilsgeschichte verstehen. So lässt sich das übersetzen. Was passiert hier in diesem Augenblick? In diesem Augenblick gibt es eine enorme Verschlankung des Wissens. Mit diesem Gag, der Verkürzung des vierfachen Schriftsinns auf einen einfachen Schriftsinn, haben sie eine enorme Verdichtungsleistung. Und Sprache, das ist mir jetzt ganz wichtig, Sprache wird plötzlich, wenn es nur auf den Literalsinn konzentriert wird, in seiner Bildhaftigkeit sogar aufgeladen, weil alles dem Literalsinn unterstellt wird. Also die Beziehung zwischen Sprache und Bild etwa wird dadurch enorm fokussiert und unterfüttert. Also, was macht Luther? Luther verschlankt. Und das ist doch eine spannende Kiste. Er verschlankt Wissen und macht es damit auch sehr viel leichter transportierbar. Und jetzt ahnen Sie schon, welches Stichwort jetzt fallen muss. Darauf zielt alles hin. Was ist das? Er sagt, es geht um das Priestertum aller Gläubigen. Das ist Herzblutprotestantismus, meine Damen und Herren. Das Priestertum aller Gläubigen. Und da können Sie nun sagen, also das ist Elitenkritik par excellence. Es ist eben nicht mehr der hochgebildete Mann an der Spitze, sondern es wird gesagt, streng genommen ist jeder, sofern er dann das Glück hat, auch lesen zu können, in der Lage, das, was dort im Text steht, auch auf sich wirken zu lassen. Damit war wirklich die katholische Kirche ins Mark getroffen. Durch diese, was ist das anders als Demokratisierung? Demokratisierung eines alten Wertestandes, einer alten Elite. Das ist wirklich revolutionär. Das heißt nicht, dass jeder Mensch nun Theologe ist. Aber die These war, wenn wir lesen können und wenn wir einen Text haben, der nah am Sprachbild der Menschen ist, kapieren wir alles. Da müssen wir nicht 25 Mal drum interpretieren, vierfacher Schriftsinn, sondern die Sache ist klar. Luther hat dann eine zweite Vereinfachung hinzugefügt und hat gesagt, das, was Christum treibet, das heißt im Grunde genommen, was sie zum Glauben an Christus führt. Ja? Das ist im Grunde genommen der Endzweck der Schrift. Und das ist eine enorme, enorme Demokratisierung und hat zur Folge, dass Deutschland ein Leseland geworden ist. Zumindest in den protestantischen Bezirken Deutschlands. Ja? Man konnte wirklich bis vor 20 Jahren, wir haben schon mal darüber geredet, Volker, bis vor 20 Jahren traute man sich, ziemlich schnell zu sagen, mit geschlossenen Augen, wir sind in einer Kultur des Protestantismus oder eben auch nicht. Inzwischen ist das ein bisschen aufgeweicht worden. Kleine Anmerkung in Klammern. Nicht zufällig entstammt die deutsche Literatur weitgehend, ich bin jetzt ganz vorsichtig, weitgehend dem protestantischen Pfarrhaus. Ja, die Literatur ist, wenn Sie so wollen, die Romankultur ist im Pfarrhaus erfunden worden. Ja, es gab natürlich auch schon sehr früh jüdische, dann später ein paar österreichische Katholiken. Das war es dann aber auch. Ja, also im Grunde genommen dort, und man versteht auch, warum sie dort erfunden worden ist, weil man der Sprache alles zugetraut hat. Die Schrift ist die einzige, die regieren soll. So sagt Luther. Also regnare, also wirklich Königin sein. Die Königin ist die Schrift. Was passiert hier? Das ist mir wichtig für das Folgende. Wir haben hier eine Art Umwidmung der Elite auf so etwas wie einen Text. Text ist im Grunde genommen das, was Achtung verlangt. Der Text. Der Text, der genau dieses leisten soll, Christum, also ihren Glauben zu treiben und damit auch Dankbarkeit in ihnen hervorzurufen, damit sie wissen, warum es sich zu leben lohnt. Also das ist, wenn Sie so wollen, eine wirklich großartige Umsteuerung. eine großartige Umsteuerung, die Luther vornimmt. Nun ist es freilich so, diese Umsteuerung, die dann im Zentralbegriff der Rechtfertigungslehre kulminiert, und Rechtfertigungslehre heißt eigentlich nur, deine Mitarbeit im Heil, am eigenen Heil ist gar nicht notwendig, wird gar nicht verlangt. Gott liebt dich ohne Ansehen der Person. Das ist ganz einfach gesagt. Ja, das ist Rechtfertigungslehre. Ja, wir haben dort etwas, was in der Liebe größer ist als wir. So würde man das heute eher wiederum volkstümlich ein bisschen übersetzen. Also so kulminiert das auf eine relativ einfache Sache. Was gelingt ihm damit? Und das ist jetzt auch wichtig nochmal für den Kontext. Es gelingt ihm Folgendes. Er kann nämlich jetzt sagen, die Angst des Mittelalters vor den Höllenstrafen, die ist damit passé. Es ist eine Verschlankung und es ist eine großartige existenzielle Entängstigung, die Luther wirklich betreibt. Und das ist eine ganze Menge. Klammer auf, jetzt werden Sie sagen, okay, nice guy, aber es sind doch jetzt 500 Jahre her, ja, was fangen wir damit noch an? Wir haben keine Höllenängste. Volker auch nicht. Dämonen vielleicht, Volker. Aber wie dem auch sei, wie gehen wir damit um? Ich sage das nur mal als Klammer, da können wir nachher mal drüber reden. Was ist eigentlich, wie muss man neu verschlanken? So, jetzt haben Sie wirklich den ersten Teil hinter sich. Ich habe Ihnen versucht, deutlich zu machen, was Luther getrieben hat. Luther hat ein Elitenbashing gemacht gegen die katholische Kirche. Er hat sie wirklich sehr zentral angegriffen, indem er den Priesterstatus, den Elitenstatus hinterfragt hat. Das hat er gewissermaßen planiert auf Augenhöhe und hat damit im Grunde genommen wirklich einen Prozess angestoßen, den der Protestantismus weiterhin begleitet hat. Ja, dass Luther nachher auch viel Unsinn gemacht hat, das will ich doch alles gar nicht abstreiten. Aber in dieser Hinsicht war er eine großartige Gestalt. Jetzt kommt ein kleiner Einschub, mit Blick auf die Uhr, das schaffen wir leicht. Ein kleiner Einschub, meine Damen und Herren. Und zwar, ich würde Ihnen mal jetzt ein neues Modell der Geschichtsphilosophie ganz kurz vorstellen. Und zwar, Kulturgeschichte ist die Geschichte des Zuwachses an Wissen oder Literatur. Seitdem die orale, die mündliche Kultur abgeschafft worden ist, seitdem alles schriftlich fixiert worden ist, wächst die Kiste auf allen Ebenen. Auf allen Ebenen wächst das Wissen. Es ist eine unendliche Speicherung. Und wie gesagt, in dieser Bibliothek in Marburg ist es so, da können Sie dem ansichtig werden. 2,5 Millionen Bücher, da werden Sie ganz klein. Noch schlimmer als ein Erlebnis auf der Buchmesse. Das finde ich immer schon schrecklich genug, Buchmesse. Ja? Dieses hier ist noch pompöser, noch ekstatischer, können Sie sagen. Eine wirklich fast ekstatische Erfahrung, die einen ganz klein macht, leider. Ich würde jetzt Folgendes vorschlagen. Es hat in der Geschichte der Wucherung von Texten immer wieder kreative Verschlanker gegeben, die gewissermaßen auf unterschiedlichen Gebieten Wissen kondensiert und vereinfacht haben. Einer fällt einem sofort ein, Platon. Platon ist natürlich jemand, der die ganze Philosophie bis zu seinen Zeiten in Dialogen kondensiert hat und diejenigen, die glauben, Wissen zu haben, wie die Sophisten und die Rhetoriker, kommen bei ihm schwer auf den Kaffee, wie wir alle wissen. Ja, aber er ist in der Tat ein großartiger Verschlanker. Alfred North Whitehead hat mal gesagt, die ganze Philosophie sind nur Fußnoten zu Platon. Und da ist viel Wahres dran. Sie können wirklich sagen, seitdem versuchen wir das, was er dort geleistet hat, noch einmal nachzuvollziehen. Ich will Ihnen noch ein paar andere kurz nennen vielleicht. Den Bibliothekar von Alexandrien, Kallimachos. Kallimachos war jemand, der die große die großen Epen und das, was er vorfand, noch einmal fokussiert hat. Und, das ist immer auch typisch, immer breitere Kreise in die Wissensvermittlung hineingenommen hat. Also bei ihm in seiner berühmten, einer seiner berühmten Texte ist zum Beispiel eine alte Frau plötzlich Hauptfigur. Ja? Nicht mehr der klassische Hero, sondern es ist eine alte Frau, die hier plötzlich zentral agiert. Vielleicht noch ein, zwei weitere. Kekkos. Kekkos ist ein, jetzt sind wir schon in Rom, ein römischer Gelehrter, der auch politische Mandate gehabt hat. Von dem stammt der berühmte Satz, jeder ist seines Glückes Schmied. Weiß keiner, dass das Kekkos ist, was können wir jetzt glauben? Das war Wissenstransfer, das ist Kekkos. Und er hat auch mal gesagt, große Bücher sind vom Übel, lange Bücher sind vom Übel. Also es gibt immer wieder Leute, die verdichten. Ja? Es gibt immer wieder Leute, die verdichten. Der Kekkos zum Beispiel hat, das ist sehr spannend, demokratisiert, dass die Gesetzestexte einem breiteren Publikum zugänglich gemacht wurden. Das heißt, wenn ein Verfahren vor Gericht war, war es zum ersten Mal überhaupt transparent, was da genau eigentlich vorging. Eine klassische Demokratisierungsgeste bereits, indem er Texte zugänglich gemacht hat, Gesetzestexte in diesem Sinne. Und Sie ahnen schon, noch einen weiteren Verdichter, das naheliegend auf religiösem Gebiet. Machen Sie mir ein Angebot, was ich nicht ausschlagen kann. Bitte? Bestimmt. Den nehmen wir in den Kanon auf. Ja. Also in der Religion würde man zunächst einmal sagen, der Stifter des Christentums, Jesus von Nazareth. Ja, der hat auf kleinsten Gleichnissen eine Lebenskunst, in kleinsten Gleichnissen eine Lebenskunst entfaltet. Heute ist man sich ziemlich sicher, allenfalls Kafka kommt da noch mit dem, was er da so produziert hat. Und auf religiösem Gebiet hatte ich Ihnen jetzt weiter einen vorgestellt, nämlich Luther. Also überlegen Sie mal, ob man nicht die Geistesgeschichte so lesen kann, dass man sagen, es ist eine Wucherungsgeschichte an Wissen und es braucht immer wieder kreative Verdichter, die das ganze Wissen bündeln, ohne dass es unterkomplex wird. Ohne dass es unterkomplex wird. Ja? Auch die Texte von Kallimachos sind nicht schlechter als die Texte von Homer. Und so weiter, und so weiter. Denken Sie mal darüber nach, sonst haben wir immer nur so, ich sag mal, zwei extreme Angebote, dass man sagt, die ganze Kulturgeschichte ist eine Verfallsgeschichte. Ja, der kommt aus, wie wir alle wissen, hier nicht allzu weit davon weg. Ich bin heute noch da durchgefahren. Ich hoffe dann immer, dass der Geist Heideggers in Freiburg mir die Windschutzscheibe putzt. Hat er aber nicht gemacht. Aber es war natürlich Heidegger, der gesagt hat, es gibt so etwas wie einen ursprünglichen Sinn, der verschüttet worden ist in der Sprache. Und der muss durch wen? Durch Heidegger wieder neu ans Licht kommen. Das ist die eine traditionelle Variante. Die andere große Variante ist natürlich hegelisch, dass man sagt, der absolute Geist baut sich auf durch die ganze Weltgeschichte und kulminiert, so sind diese Versuche immer, natürlich bei Hegel. Wo denn sonst, dummerweise, ging die Geschichte noch ein Stück weiter. Aber das sind so alte Versuche, Sie haben es auch in der Theologie, Universalgeschichtler, die das ähnlich lesen. Ich lese es so, dass man sagt, na, man kann nicht ein Ziel unterstellen, aber auch keinen idealen Anfang, aber es gibt so etwas wie ideale Verdichtung. Und das sind in der Regel Leute, die Eliten hinterfragen. Jetzt muss ich etwas draufhalten. Meine Damen und Herren, ein zweiter Punkt. Ich hatte darauf verzichtet, den Namen anzuschreiben. Paresia. Paresia, das können Sie in der Tradition vielfältig übersetzen, hat so eine Bedeutung wie Redefreiheit oder kann auch übersetzt werden mit Mut zur Wahrheit. Das gefällt mir am besten. Mut zur Wahrheit. Das heißt, da steht jemand auf und sagt, das, was bisher gängige Meinung war, ist Blödsinn. Ich weiß es besser und sage euch jetzt, wie es steht. Gehen wir nochmal auf unsere Führungsfigur jetzt zurück, Martin Luther. Es wird immer wieder gesagt, dieser Satz, und das ist immer das Schöne, man darf immer auch Plattitüden einsetzen, man muss sie nur richtig verorten, dann haben sie wieder Schwung, der gesagt haben soll, als er zur Diskussion aufgefordert worden ist mit den Katholiken, dass er gesagt hat, hier stehe ich kann nicht anders. Hier stehe ich kann nicht ganz aus, Gott helf mir, Amen und so weiter. Ob das historisch ist, da sind sich die Biografen unschlüssig. Aber auch wenn es nicht historisch ist, wenn es so nicht ist, würde ich immer sagen, ja, das trifft sehr genau die Haltung von Luther. Zu sagen, ich weiß es besser, ich habe es erlesen. Ich kann es verschlanken und kann es so umsetzen. Das heißt, es ist unwichtig, ob es wahr ist oder nicht. Die These ist bedeutungsschwanger. Er hat im Grunde genommen dieses gemacht, was unter dem Stichwort Parrhesia verrechnet worden ist. Er hat für Redefreiheit plädiert und hat in diesem Sinne für sich in Anspruch genommen, sehr genau zu wissen, was Sache ist, was Wahrheit ist. Das, wie gesagt, hat vor allen Dingen, und das ist für Leute, die ihn sehr gut kennen, Michel Foucault, einer der berühmtesten French Philosophy, wie man das jetzt immer so abkürzt, der berühmtesten französischen Philosophen in dieser hochgradigen Elite-Kaderschmiede ist er gewesen in der École Normale Supérieure und dann war er nachher in der Académie Française ein Mitglied, hochgeschätzt, völlig überlaufene Vorlesungen. Der späte Foucault hat zur Überraschung aller, der ja eigentlich zuständig war für Machtkonstellationen, um die aufzusuchen, hat in den späten, kurz vor seinem Tode, er war an AIDS erkrankt, kurz vor seinem Tode hat er darauf rekurriert, auf dieses Wahrsprechen und hat gesagt, vielleicht hilft das gegen alle Machteinflüsterungen von außen, dass es da einige Leute gibt, die in diesem Sinne das Risiko auf sich nehmen, sich gegen die vorherrschende Meinung aufzurichten. Einer seiner letzten Texte heißt dann Sorge um sich. Das dürfen Sie jetzt nicht gewissermaßen neoliberal deuten, dass man nur um den eigenen Angerkopf sich schert, sondern das ist hoch individualistisch gedacht. Es ist gedacht, dass man gegen alle gestanzten Meinungen versucht, sein eigenes hochindividuelles Glück zu erreichen. Das war mir nochmal wichtig, dass wir diesen Begriff jetzt auch haben, dass man immer sagen kann, ja, die Elitenbäscher, die Elitenkritiker sind streng genommen Parisiasten. Was ist nun das Zentrale bei Luther? Das Zentrale bei Luther, ich komme da noch einmal drauf zurück, dann lasse ich es aber auch. Das Zentrale bei Luther ist, dass dieses Wahrsprechen, diese Authentizität rückgekoppelt wird an einen Text. Ja, das ist zentral, wenn wir jetzt abschließend in der verbleibenden Zeit uns über Demokratie und Populismus noch ein bisschen austauschen. Was ist das Zentrale? Luther ist nochmals ein Elitenkritiker, aber er hat eine normative Instanz, nämlich den Text. Und Sie können sagen, das haben Populisten in der Regel nicht. Wir werden uns das gleich im Einzelnen vielleicht doch nochmal genauer anschauen. Das ist mir aber wichtig, dass man das im Kopf hat, um zu sagen, ja, das, was wir heute unter Populismus verstehen, dass plötzlich, ich will es so vielleicht umschreiben, dass Wahrheit an der Authentizität der Sprecher gebunden wird, nicht an den Aussagen. Das ist Populismus. Das ist zumindest vielleicht eine wirkmächtige Definition von Populismus. An der Authentizität des Sprechers, weitgehend losgelöst von Aussagen. Schauen Sie Trump an, ja? Der hat dann alternative Fakten, wie Sie alle wissen. Ja, aber da wird alles im Grunde genommen nur noch auf die Authentizität der Person gelegt. Und der kann völlig gaga sein, solange die Leute davon überzeugt sind, dass derjenige jetzt gegen die da oben, gegen die Experten, gegen die Eliten, gegen die Expertokratie, gegen das große Geld, Trump in Klammern, aufbegehrt, ist etwas, was offenbar solch eine Überzeugungskraft hat, dass das tatsächlich funktioniert hat. Und ich bin immer darüber erschrocken, dass auch 47% der Frauen das geglaubt haben. Ja, die müssen sich doch bei Männern eigentlich besser auskennen. Dass 47% der Frauen in Amerika auch noch auf Trump reingefallen sind, ist wirklich völlig unentschuldbar. Bei den Männern hat man das immer schon vermutet, ja, dass sie leichtgläubiger sind. Also Sie merken schon, ist Luther ein Populist? Nein, würde ich immer sagen. Er ist populär. Er ist populär, weil er eine populäre Sprache gesprochen hat, weil er vereinfacht hat, weil er verständlich war. Aber er konnte immer sagen, ich habe meine Einsicht gewonnen in gewissermaßen der Rückbindung an einen Text. So, das ist zentral. Wenn Sie sich die Luther-Plastiken, davon sind jetzt, glaube ich, 800 produziert worden, in Rot, in Blau, in Grün und in Schwarz, wenn ich das recht im Kopf habe. Ein Meter hoch, das finde ich super protestantisch, den können Sie kicken, der kippt, ja, das ist sehr demütig, nicht groß in Holz oder so, sehr leicht umzuhauen, also kann sofort vom Sockel geholt werden, dieser Luther. Aber das Entscheidende ist, der Finger, die deiktische Geste, die Zeigegeste geht weg von ihm selbst aufs Buch, ja. Und da können Sie sagen, im Grunde genommen, das ist ganz unpopulistisch. Ja? Auf welches Buch sollte auch Herr Trump überhaupt verweisen? Ich weiß gar nicht, ob er lesen kann, ob er nicht nur Hörbücher hört, wenn er überhaupt Hörbücher hört. Wie dem auch sei, ich will nicht polemisieren, sondern mir ist das zunächst einmal wichtig, dass man sagt, hier gibt es etwas, was nach Populismus riecht. Jedes Elitenbashing scheint danach zu riechen, ist es aber nicht. Wie wollen wir Populismus umschreiben? Sie können sagen, es gibt so in der neueren Forschung viele Angebote, wenn Sie etwas lesen wollen von einem Herrn Müller, der lehrt in Princeton, das spricht schon mal für sich, an der Princeton University. Und da sagt er, ich habe Ihnen das mal rausgeschrieben, ist ein kleines Büchlein SDW, also Surkamp Taschenbuch Wissenschaft, in einer etwas anderen Reihe, nicht diese lila Bände, sondern ganz weiß. Ich darf Ihnen das mal vorlesen. Populismus, so meine These, ist eine ganz bestimmte Politikvorstellung, laut der einem moralisch reinen, homogenen Volk stets unmoralische, korrupte und parasitäre Eliten gegenüberstehen. Wobei diese Art von Eliten eigentlich gar nicht wirklich zum Volk gehören. Klammer auf, ja, sonst funktioniert das auch. Wenn die sagen, wir sind das Volk, müssen die immer sagen, die anderen sind gar nicht das Volk. Frau Merkel gehört nicht dazu. Es geht darum, den Volkswillen im Sinne eines imperativen Mandats eins zu eins umzusetzen. Aber da das Volk nicht wirklich kohärent mit einer Stimme sprechen kann, bedarf es eben eines Akteurs, der dem Volk souffliert, was es eigentlich sagen will. Populisten, und das ist eine tragfähige Definition, Populisten sind nicht nur anti-elitär, sondern grundsätzlich antipluralistisch. Also, das ist Populismus. Anti-elitär, antipluralistisch. Jetzt haben wir folgendes Problem. Luther ist beides. Er ist völlig antipluralistisch. Schwärmer, für diejenigen, die im Protestantismus nicht so auskennen, das sind, wenn Sie so wollen, diese Freaks, ja, die Geistesfreaks, Schwärmer und Pneumatiker, würden wir heute sagen, hat er gar nicht als Erscheinungsform des Christentums anerkannt. Die hat er nur gebasht, da konnte er nichts mit anfangen, mit dem linken Flügel der Reformation. Und von seiner wirklich ekligen Verhältnis zum Judentum in den späten Schriften mal ganz zu schweigen. Er war wirklich vollständig antipluralistisch. Denn Sie dürfen ja nicht vergessen, der Papst war eine Hure. Ja? Also, das ist er, und er ist anti-elitär gewesen. Wenn man diese Definition hat, würde man zunächst einmal sagen, eieiei, der Luther war doch ein Vorläufer der Populisten, der Rechtspopulisten. Da würde ich sagen, nein, in diesem Sinne natürlich nicht, weil er erstens so etwas wie eine normative Urkunde hatte, die eigentlich inklusiv zu verstehen ist. Eigentlich inklusiv zu verstehen ist. Das hat er nicht im vollen Sinne, glaube ich, verstanden. Und ein zweiter Punkt kommt dazu, dass er im Grunde genommen weitgehend doch wieder Institutionen favorisiert hat. Und das ist bei den Rechtspopulisten eigentlich auch nicht der Fall. Die sind sehr stark institutionenkritisch natürlich, weil sie glauben, dort würde das deutsche Kapital vergeigt, versemmelt oder wie sie immer frei nach Luther jetzt die Sprache wählen würden. Also da würde ich immer sagen, nein, das ist der Luther nicht. Man merkt an Luther immer schon, wie gefährlich die Kiste ist, wenn man Eliten kritisiert. Wenn man auch demokratisiert, ist es gut, eine klare Basis zu haben, unter der man sich versammelt. Ein anderer Punkt ist, die Idee, es gäbe so etwas wie ein reines Volk, ist eine philosophische Idee, die Rousseau in die Debatte eingespielt hat. Es ist Rousseau gewesen, der dieses gesagt hat, der gesagt hat, das Volk ist gut und es wird durch die Kultur verhunzt und wir müssen ein Stück weit dahin zurückkommen. Sie kennen alle den Spruch zurück zur Natur, das ist eigentlich damit gemeint. Und da würde ich immer sagen, das ist schwierig, weil es im Grunde genommen nichts außerhalb von Texten gibt. Wie will man in einen Naturzustand zurück, wo im Grunde genommen Wissensgeschichte immer schon eine Textgeschichte im großen Zuge ist. Also ich glaube, das ist allein schon dumm gedacht, auch von Rousseau. Ich fand zunächst interessant zu sagen, der Mensch ist per se gut, er wird überformt und wir müssen das Potenzial, was da weggedrückt ist, wieder frei machen. Der Heidegger hat im Grunde genommen ganz, ganz ähnlich an dieser Stelle gedacht wie Rousseau. Dann können wir das unter Umständen wieder leisten. Also es ist wirklich, wenn Sie mal sich sehr genau die Geschichte des Rechtspopulismus angucken, dann haben Sie so etwas wie fast immer ein Rousseauismus, schwierig vom ersten Rotwein das auszusprechen, ein Rousseauismus, der dahinter steckt. So, mit Blick auf die Uhr, Sie sehen jetzt, wo das Problem ist im Populismus. Das heißt, wir müssen pluralistisch sein. Und das Anti-Elitäre darf nicht so verstanden werden, dass gewissermaßen das Wissen selbst unter Vorbehalt gestellt wird, nämlich Faktenwissen. Ja, das wäre die richtige Antwort darauf. Was heißt das jetzt mit Blick für die Politik, meine Damen und Herren? Mit Blick auf die Politik würde ich sagen, es ist wichtig, einen Streit zu führen, einen richtigen Pluralismus. Nicht immer nur große Koalition zu treiben, sondern wirklich einen Streit um Einsichten offen auch zu führen. Es gibt, das muss ich jetzt etwas einkürzen, es gibt eine sehr interessante Position, ein sogenannter linker Populismus. Das ist eine Belgierin, man glaubt gar nicht, dass aus Belgien was Gutes kommt, aber ist eine wirklich sehr kluge Frau. Chantal Mouffe heißt sie. Chantal Mouffe hat im Grunde genommen für einen linken Populismus plädiert, der nicht anti-elitär und stark pluralistisch ist. Sie spricht von der sogenannten Agonistik, so lautet eins ihrer zentralen Bücher. Agonistik. Und vielleicht müsste man da auch etwas mehr wieder durchaus auch in der Politik haben, dass unterschiedliche Deutungen auch klar sind. Ja? Die Wahl in Nordrhein-Westfalen war deshalb so interessant, weil da wirklich über Konzepte abgestimmt worden sind, die waren offenbar so klar, dass es auch eine klare Entscheidung gegeben hat. Darüber kann man zumindest diskutieren. Wichtig ist mir zu sagen, dass wir auch in der Demokratie, davon lebt sie, vom Pluralismus, den man weit ausdehnen soll. Der englische Politikwissenschaftler, Philosoph ist alles, Garden Esch, hat mal gesagt, die Redefreiheit ist eines der höchsten Güter. Und man muss darauf vertrauen, dass in Debatten auch im Grunde genommen durchaus ein konstruktiver Streit geführt werden soll. Man soll ja nicht so ängstlich sein. Ja, das ist typisch englische Tradition. Ich glaube, da ist vieles dran. Was heißt das nun für mein eigenes Fach? Darf auch die Theologie politisch sein? Ja, sie darf es durchaus, wenn es darum geht, bestimmte Freiheitsrechte einzuschränken. Also ich würde immer sagen, das kann natürlich heute nicht die Bibel sein, um Gottes Willen, aber wir haben natürlich in unserer Verfassung so etwas wie Menschenrechte und Menschenwürde. Das sind zwei Großbegriffe, die den ethischen Raum abstecken, der für eine inklusive Politik, die durchaus Pluralismus offen ist, abgesteckt wird. Das scheinen mir zentrale Begriffe zu sein, und diejenigen, die nicht gerne diese Republik weiterhaben möchten, wie die Rechtspopulisten, muss man in der Tat darauf auch immer wieder kreativ zurückführen. Was heißt das nochmal anders für die Theologie? Ich will doch schließen mit einer kleinen, doch selbstbewussten Sache. Wir Protestanten haben doch eine lange Freiheitsgeschichte, losgehend mit Luther, hinter uns. Und ich will auch einfach sagen, und ich glaube, das haben wir viel zu sehr immer unter dem Teppich gehalten, produktiv, da können wir wirklich stolz drauf sein. Bei uns im Protestantismus kann eine Frau nicht nur Pfarrerin inzwischen werden, sondern sie kann auch Bischöfin werden. Und wenn sie sich hinsichtlich der Promille auch an die vorgeschriebene Marge hält, kann sie auch EKD-Vorsitzende werden. Sie wissen, wen ich meine. Also das hat der Protestantismus alles hingekriegt. Wir haben die Möglichkeit, dass Lesben und Schwule in Pfarrhäusern, wenn die Kirchengemeinde zustimmt, leben dürfen und so weiter. Das heißt, das sind Emanzipationsgeschichten, die doch wirklich gewaltig sind. Und das war auch ein langer Prozess, der auch nicht schmerzfrei war, wie wir alle wissen, aber doch relativ gut, finde ich, über die Bühne gegangen ist. Und auch die inzwischen Politikfreundlichkeit oder die Demokratiefreundlichkeit des Protestantismus, das hat sehr lange gebraucht, Sie glauben es gar nicht, das hat bis in die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts gedauert. Da gab es die erste richtige Demokratiefestschrift, wo klar gesagt wurde, im Grunde genommen, das Christentum und Demokratie sind eigentlich ideale Partner unterwegs. Auch das war ein sehr, sehr langer, zum Teil auch, wie wir wissen, ausgesprochen schwieriger Begriff. Also dieser Pluralismus, diese Pluralismusoffenheit, die wir im Protestantismus erreicht haben, damit will ich schließen, ist gleichwohl, wie ich immer finde, durchaus mit aller Kritik, mit der wir auch an Luther nicht zurückhalten dürfen, doch ein großes Geschenk, dass er es geschafft hat, zum ersten Mal so etwas wie eine Wertelite zu hinterfragen, sie auf alle Menschen auszudehnen und ganz wichtig, hinsichtlich der Frauenfrage, ja, vor 500 Jahren viel weiter war, als es lange der Fall ist. Katharina von Bora, ich weiß nicht, ob Asta schon da war, sie ist in zwei Wochen da, Asta Scheib hat einen sehr schönen Roman über Katharina von Bora geschrieben. Sie dürfen nicht vergessen, sie durfte am Tisch freie Rede halten, wenn die ganzen Intellektuellen da zusammensaßen. Ja, also sie hatte freies Redegut, sie hat im Grunde genommen alles gemanagt. Und Luther hat sie, was für die damalige Zeit völlig undenkbar war, als Generalerbin eingesetzt. Das war leider nicht gesetzesfest, wie man so schön sagt. Das ist abgeschmettert worden von den Gerichten. Nach seinem Tod ist sie doch ziemlich schnell verarmt, weil die richtig gedachte Regel von Luther, sie als Erbin einzusetzen, von den Gerichten kassiert worden ist. Also, bei allen Bauchschmerzen, die wir dem wohlbeleibten Luther gegenüber manchmal haben, ist er doch in vieler Hinsicht ein immerhin Anstoßer von Pluralismus und einer wohlverstandenen anti-elitären Geste gewesen. Vielen Dank, dass Sie mir bei dem wunderschönen Wetter eine Stunde ohne zu maulen zugehört haben. Danke.
Ja, Klaas Gusing, herzlichen Dank. Ich versuche mich mal als vereinfachender Verdichter. Also, Elitismus aufzubrechen ist dann okay, wenn es nicht zu einem Absenken des Pluralismus kommt.
Zum Beispiel, ja.
Habe ich das richtig verstanden?
Ja.
Und dann nochmal eine böse Frage hinterher. Braucht denn eine Demokratie Eliten? Oder ist das Demokratiekonzept nicht eigentlich ein Konzept, das Elitismus entgegensteht?
Ja. Wie gesagt, ich glaube, wir brauchen für bestimmte Aufgabenbereiche Fachleute. Und insofern brauchen wir ein Stück weit schon Eliten. Es ist gang und gäbe, ich weiß gar nicht, ob es Gesetzesvorgabe ist, dass der Justizminister selbst Jurist sein muss. In keinem anderen Fach ist es notwendig. Du musst nicht Ökonom sein, um Wirtschaftsminister zu sein. Manchmal hat man den Eindruck, vielleicht auch besser, wenn das nicht Ökonomen sind. Die Polemik nehme ich jetzt wieder zurück. Aber es gibt Aufgabenbereiche. Ja, Funktionseliten, würde ich immer sagen, die braucht es. Wir brauchen, um Gesetzestexte zu haben, einen Stab von guten Juristen, damit das auch gesetzesfest wird. Insgesamt ist es die Frage, hinsichtlich der Eliten ja die Frage, ob wir alles nur Basisdemokratie oder ob wir so etwas wie repräsentative Demokratie haben müssen. Ja? Da bin ich weiter doch der Anhänger der repräsentativen Demokratie, weil sie, wie ich finde, nicht so stimmungsabhängig ist, wie das bei traditionellen Basisdemokratien doch häufig der Fall hat. Ich würde immer sagen, so weit wie möglich die Leute einbeziehen. Gleichwohl finde ich immer, jemand, der als repräsentativer Demokrat auftritt und nicht in eigene Tasche wirtschaftet, aber das machen 99,9 der Leute nicht, dann bin ich weitgehend doch ein Anhänger dafür, weil in den Parlamenten doch durchaus im Idealfall auch Argumente wirklich ausgetauscht werden.
Ja, vielleicht kleine Anmerkung. Aristoteles hat mal ausgerechnet, wie weit denn Demokratie im basisdemokratischen Verständnis aus funktioniert. Er kam auf 12 mal 12 mal 12 Bürger.
Also ist übersichtlich. 14
ist übersichtlich, wenn man das richtig rechnet. Also zu seiner Zeit waren Bürger Männer,
ja.
Ja. Und ja. Auch nicht alle. Ja. Also an denen hing natürlich als Ökonomin die Frau dran, Oikos das Haus, darum hat sie sich gekümmert und hat den Laden geschmissen, während die Herren Demokratie spielten. Das hieß ein Laden mit mindestens 10 weiteren Menschen, Sklaven und so weiter, was so dazugehört. Also kommen wir auf eine Kleinstadt mit 15.000 bis 20.000 Leuten. Da funktioniert Basisdemokratie und auch nur dann, wenn ein Zehntel der Leute sich um die Demokratie kümmert und der Rest sich um den Rest. Ja. Alles drüber raus ist dann repräsentativ womöglich doch leichter zu lösen. Aber sei es drum, ich komme nachher nochmal auf den Elitismus aus einer anderen Ecke zurück. Jetzt haben wir hier eine Wortmeldung, eine Frage, ich werde sie wiederholen. Also, Sie weisen darauf hin, dass Studien behaupten, etwa ein Viertel der Menschen sei durchaus bereit, für seinen Vorteil Funktionen in der Gesellschaft zu nutzen. Ja? So formuliere ich das
mal. Ja, da muss man natürlich wie immer bei Zahlen genauer nachfragen. Welcher Vorteil wird genommen? Sind es reine Karriere oder ist es so etwas wie Vorteilsnahme? Vorteilsnahme halte ich für ganz, ganz wenig. Aber ich glaube, es war gerade zu optimistisch, was ich gesagt habe. Das nehme ich auch sofort wieder zurück. Ja, ich habe es heute Mittag nämlich gerade in der Sonne gelesen, ja, wo ich auch kurz schockiert war. Aber wie gesagt, bei diesen Zahlen bin ich immer vorsichtig. Man muss sehr genau dann aufschlüsseln, was im Einzelnen davon bedeutsam ist. Ich finde eine andere Sache viel komplizierter, dass gewissermaßen so viel Interessenvertreter Zugang zu den Büros der Mitarbeiter haben. Das finde ich einen Skandal ohnegleichen, dass das möglich ist, dass die einfach da in das Büro reinrennen können. Das hat bei mir eher Bauchgrimm. Ich würde immer sagen, sind die 23% sehr leicht, glaube ich, abzurufen in solchen Kontexten. Ja.
Ist es elitär anzunehmen, dass für eine funktionierende Demokratie das Wissen über Demokratie ein gewisses Maß nicht unterschreiten sollte?
Ja, glaube ich schon. Nun ist der Protestantismus eine Bildungsreligion. Das denkt er immer schon mit, ja, dass Bildung im Grunde genommen für ein Gemeinwesen entscheidend ist. Ja, Zugänglichkeit von Texten, auch vielleicht von wirklich Texten, die im Hinterzimmer unter Umständen manchmal kursieren. WikiLeaks war durchaus auch eine Erfahrung, wo man sagen muss, es ist manchmal schon gut zu wissen, wie Entscheidungsprozesse zustande kommen. Ja, aber ich würde trotzdem schon sagen, ja, es ist ganz wichtig, dass man möglichst nicht nur aus dem Bauch heraus entscheidet, sondern dass man in dem sehr langsamen Weg, den die Demokratie ist, doch sehr genau hinschaut, wie die Argumente verlaufen.
Hat Demokratie Führerscheinprüfung?
Nein, nicht Demokratieführerschein, sondern ich würde immer sagen, in der Regel ist das Interesse an Politik, wenn es um wirklich große Fragen geht, auch da. Ich glaube, die letzten Wahlen zeigen, wenn existenzielle Fragen, wirklich existenzielle Fragen, auf dem Podium sind, dann informieren sich die Leute auch und entscheiden dann auch. Nicht nur nach Bauch, sondern das sind existenzielle Erfahrungen. Ja? Ich muss Folgendes dazu sagen. Ich komme aus einer Fakultät für Inklusion. Ja? Und wir nehmen natürlich wirklich schockiert zur Kenntnis, wenn man das theoretisch betreibt, ist das eine ideale Sache. Die politische Umsetzung ist eine andere. Und auch da gehört, finde ich, sehr viel Fingerspitzengefühl wirklich dazu. Aber wie gesagt, existenzielle Themen. Wenn einer jeden Morgen eine Dreiviertelstunde im Stau steht, ja, dann ist er irgendwann so gar im Kopf, ja, dass ihm bestimmte Sachen dann doch so nah sind, dass das spielentscheidend sein kann. Ja, es sind wirklich existenzielle Fragen, glaube ich. Und das ist momentan das Drama der Grünen, dass die existenziellen Fragen, die sehr stark in der Zukunft sind, nicht sofort sichtbar sind. Ja? Bei dem nächsten Atomkraftleck, bei einem nächsten Sturm, wo eine ganze Stadt weg ist, wenn erst meine Heimat, die Niederlande, bis zur deutschen Grenze im Wasser steht, ja, dann ist das, sind das Szenarien, die, glaube ich, sofort wieder auch existenziell umgesetzt werden. Politik ist wirklich, wirklich sehr zentral, dass man wirklich auch auf die Bedürfnisse der Leute Rücksicht nehmen muss. Und dass die Linke nie verstanden hat, dass Sicherheit in unseren Tagen ein zentraler Wunsch ist, das ist Ideologie, wenn man das kleinredet, finde ich. Ja.
Nun gut, wir haben da eine Wortmeldung. Und ja, du, das also, Sie weisen darauf hin, dass die Probleme so komplex sind, dass wir Leistungseliten brauchen, denen wir dann auch Vertrauen schenken darauf, dass sie die unüberschaubar komplexen Probleme versuchen, sinnvoll zu lösen. Ja? Ja. Natürlich auf einer Basis von Werten, die dann, nehme ich mal an, das jetzt nicht die voraus demokratische Werte sind.
Ja. Nun würde ich zunächst einmal sagen, richtig. Nehmen wir mal das Beispiel, die Umsteuerung im Energiesektor. Die ist ausgegangen von einer existenziellen Erfahrung. Das Projekt läuft, stottert ein bisschen in Bayern, weil die nicht so viel diese Spargel da stehen haben wollen. Aber unterm Strich läuft das Projekt. Und in der Bevölkerung ist auch der Eindruck da, das Projekt läuft. Und es ist dann tatsächlich so, dass bestimmte Fragen dann ein Stück weit zurücktreten. Ja? Und es ist für eine politische Partei schwierig, wenn sie mehr oder minder so etwas wie einen Kern hat, der nur darin besteht. Sofern der aus der Öffentlichkeit rauskommt, sackt es weg. Ja? Ich gebe Ihnen vollkommen recht, es ist die Aufgabe von Politik, gerade auch auf Zukunft zu schauen. Zukunft der Bildung, Innovation, all das, glaube ich, wird schon in großen Zügen auch durchaus gemacht. Nicht ganz zustimmen würde ich, ob man das wirklich Leistungselite nennen muss, sondern das kann man doch ruhig sagen, das ist eine Funktionselite. Ja, ich glaube, die Merkel ist ja so unaufgeregt. Ja, die hat ja also wahnsinnig ruhige Hand, sodass die wahrscheinlich sich selbst schwer tun würde mit solch einer Beschreibung als Leistungselite, sondern würde sagen, das ist jetzt meine Funktion, das mache ich jetzt so gut, wie ich es kann. Die ist halt eine protestantische Pfarrerstochter. Ich höre bei den Leistungselitenprogrammen immer wieder, dass da einige unter Umständen über das, was sie leisten, sich vergüten lassen. Mit horrenden Boni und so weiter. Deshalb möchte ich den Leistungselite wirklich gerne weghaben. Ja? Ja? Ja, okay. Gut. Also, ich bin auch Beamter. Sie mögen es gar nicht glauben. Ja?
Daran können wir erkennen, dass auch Beamte einen unterschiedlichen Leistungsbegriff haben. So ist das. Das ist doch mal was. Sie hatten. Also, Sie sagen, dass unsere Bildungslandschaft beispielsweise doch genau die Voraussetzungen nicht mehr schafft, ich formuliere es jetzt mal so, die wir eigentlich bräuchten, um in den demokratischen Prozessen tatsächlich noch Demokratie betreiben zu können. Ja? Und Sie nennen dann verschiedene Beispiele, sagen, dass manche Dinge, die früh schon, vor denen früh schon gewarnt wurde, nicht erkannt wurden, Beispiel Atomenergie und dergleichen mehr. Also, doch der Führerschein?
Ich will da zwei Punkte zu sagen. Zunächst einmal tatsächlich, die aktuelle Bildungsdebatte, die Verbachelorisierung, ich muss das ja jede Woche tun, ja, ist im Grunde genommen eine Verknappung schlechterer Sorte. Es gibt kaum noch ein Fach, wo Sie gewissermaßen nicht scheinabhängig irgendetwas anbieten können. Wir haben als Professoren nicht mal mehr die Möglichkeit, wirklich so etwas zu machen. Es gibt keine Oberseminare mehr. Ja? Es gibt auch keine Kolloquium im traditionellen Sinne mehr. Also das ist hochproblematisch. Und ich sehe so einen Indiz, gleichzeitig die Sucht vieler Leute nach Angeboten der Lebenskunde, des glücklichen Lebens, ja, was da so auf den Markt kommt. Eine völlige Hilflosigkeit, sich durch diesen Wust da durchzuarbeiten. Und dann ist tatsächlich der Ruf nach einem schlechten Verschlanker, ja, der einem sehr einfache Wahrheiten erzählt, sehr schnell da. Deshalb sage ich immer wieder, die Kunst der Vereinfachung muss immer die sein, dass man in der Kompression, in der Verdichtung nicht unterkomplex wird, das war jetzt sehr viel Fremdworte in einmal, aber dass man gewissermaßen in der Verschlankung durchaus auch die existenziellen Dimensionen mit abholt. Ja? Und das ist nicht einfach in einer wirklich wuchernden, ausufernden Wissensgesellschaft. Ich würde immer sogar sagen, Wikipedia war ein Reflex darauf. Ja? Da haben sich irgendwann mal Leute, wenn man so will, zunächst ja anti-elitär, inzwischen schreiben Professoren eigene Wikipedia-Artikel, wie Sie alle wissen, aber ursprünglich war es ja eine anti-elitäre Bewegung, ja, die sehr schnell auch sehr gut war. Also was man lange gesagt hat, das sei alles Quatsch, das stimmt schon lange nicht mehr. Es gibt exzellente Wikipedia-Artikel, ja, besser als Sie das in jedem Fachbuch finden. Aber auch da war das schon sehr früh doch ein Reflex, um zu sagen, ach, wir machen das Wissen zugänglich, mehr oder minder für nichts, für immer, und hoffen, dass sich dort ein Stück weit Orientierung transportiert.
Ich weise schüchtern darauf hin, dass es unsere Generation ist, die genau diese Bachelorisierung nicht verhindert. Sie beklagt lauthals, aber nichts dagegen tut. Komisch, ne? Aber das nur so am Rande.
Das Spannende ist ja, beim Bologna-Prozess, die erste Universität, die wirklich vollständig ausgetreten ist, ist Bologna. Ja? Universität Bologna ist vom Bachelorisierung zurückgetreten. Die machen wieder alte Formen.
Na, dann hoffen wir mal auf ein neues Bologna. Sie hatten sich, glaube ich, noch gemeldet, ne? Ja. Also Sie plädieren dafür, dass man für sich selbst plädieren darf vor Gerichten, und zwar nicht nur bis zu einem Streitwert von 5.000 Euro, sondern auch darüber. Und das mache den mündigen Bürger aus, dass er sich zum Beispiel im Rechtswesen auch selbst vertreten kann.
Ja. Also ich würde Ihnen zunächst einmal zustimmen. Eine der Gefahren von Demokratie ist eine Verjuridifizierung der Lebenswelt. Ja, ich glaube, das, was in Amerika da so getrieben wird, ist für eine Demokratie, aber auch für Lebenswirklichkeiten, wie Ärzte zum Beispiel, der Horror. Ja, lesen Sie jetzt mal diesen neuen Roman von Dave Eggers. Da haben man eine ganz normalerweise immer recht kräftig verdienende Zahnärztin, hat einen Prozess verloren und lebt seitdem im Wohnwagen. So ganz knapp zusammengefasst der Plot. Das ist in Deutschland so leicht nicht möglich. Bin ich auch dankbar dafür, dass das so leicht nicht möglich ist, dass es so hohe Prozessmargen noch nicht gibt. Aber ich vermute mal, die Lobby der Juristen wäre durchaus bereit, das hier einzuführen. Seien wir ehrlich. Ja.
Ich bin ehrlich und bekenne, ich freue mich, dass ich diese Veranstaltung nächsten Montag nicht in meinem Wohnwagen anbieten muss, sondern hier in der Aula das tun kann. Wir haben zu Gast den Soziologen Richard Utz, der uns was erzählt über Stolz trifft Groll, über die Attraktivität rechten und rechtspopulistischen Denkens in den gegenwärtigen Demokratien. Vielleicht sind Sie da auch wieder dabei. Ich danke Klaas Rüsing für den Vortrag, Ihnen fürs Kommen. Bis zum nächsten Mal. Schönen Abend.